Hallo und herzlich willkommen zurück bei KI und Tech2Go, der Praxispitch. Mein Name ist Yusuf und ja, ihr hört richtig, heute bin ich allein am Mikro. Christian ist diese Woche leider nicht dabei, der ist unterwegs und deswegen gibt es heute eine Solo-Folge nur mit mir. Also, Wahnsinn, was diese Woche alles los war. Ich habe das Gefühl, alles beschleunigt sich immer mehr. Die Woche war so brutal vollgepackt mit News, dass ich gedacht habe, heute nehme ich mir mal die Zeit und steige mal richtig tief ein, also etwas eine andere Art der Einordnung, ganz fokussiert am Stück, anders als in unserem normalen Dialog, Ping-Pong. Also macht euch darauf gefasst, dass wir heute ein bisschen tiefer, genauer und ausführlicher als sonst sind. Und bevor ich loslege, wenn euch die Folge gefällt, hinterlasst uns gern eine Bewertung, schreibt mir, was ihr davon haltet und ja, wie immer, abonnieren nicht vergessen, das motiviert uns immer weiterzumachen. So, jetzt aber, was erwartet euch heute? Also das Wichtigste zuerst, wir steigen nochmal tief ins Thema Claude-Mythos ein. Ihr erinnert euch, das ist das Anthropic-Modell, das nicht veröffentlicht wurde. Und diesmal haben wir endlich die Details auf dem Tisch. Dann haben wir ein geleaktes OpenAI-Memo, das uns zeigt, wie es gerade bei OpenAI aussieht. Eine neue Stanford, also die neuen Zahlen zum AI Stanford Index. Wir reden über Claude Managed Agents. Da mache ich sogar einen richtigen Deep Dive inklusive Praxistest. Und zum Schluss gibt es noch eine, wie ich finde, fast philosophische Geschichte. Jack Dorsey und Rylof Botan haben ein Manifest rausgehauen, in dem sie quasi die klassische Unternehmenshierarchie für tot erklären. Und darüber müssen wir natürlich reden. Okay, legen wir los. Die Top-Story Anthropic hält Mythos absichtlich zurück. Also fangen wir mit der Top-Story der Woche an. Und das ist ohne Frage Claude Mythos Preview von Anthropic. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten in der letzten Folge schon kurz über Mythos gesprochen, als die Ankündigung frisch rauskam. Damals war die Infolage aber noch ziemlich dünn. Die Woche haben wir jetzt deutlich mehr Details auf dem Tisch, vor allem die Zahlen von AISI, also dem britischen AI Safety Institute. Und genau deshalb lohnt es sich, da heute mal richtig reinzugehen. Also nochmal kurz zur Einordnung. Mythos ist dieses neue Modell von Anthropic am 7. April also wurde angekündigt, aber sie veröffentlichen es nicht. Zum ersten Mal überhaupt hatten KI-Labor ein Frontier-Modell bewusst zurückgehalten, weil es zu gefährlich ist. Und jetzt die Frage, und jetzt fragt ihr euch natürlich, was kann das Ding, das Anthropic sagt, nein, nein, das gebe ich niemals aus der Hand. Ganz einfach, es ist ein massives Cybersecurity-Risk. Um euch mal eine Zahl zu nennen, bei Tests mit einem Firefox 147 JavaScript Engine, das ist ein Tool, hat Mythos sage und schreibe 181 funktionierende Exploits geschrieben. Zum Vergleich, Claude Opus 4.6, was ja nach wie vor ein absolutes Topmodel ist, hat also im gleichen Setup gerade mal zwei geschafft. Wir reden hier also nicht über ein kleines Update, sondern über eine völlig neue Dimension. Und das British AI Security Institute hat Mythos auch auf Herz und Nieren ein bisschen getestet. Im sogenannten Capture the Flag Simulator auf Expertenniveau, das sind quasi so eine Art Hacker-Olympiade, hat Mythos eine Erfolgsquote von 73%. Und ja, 73% klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so wild, aber vor April 25, also vor ziemlich genau einem Jahr, galt das für KI quasi unerreichbar. Und dann gibt es da noch eine 32-stufige Simulation namens The Last Ones oder kurz TLO, The Last Ones. Darin wird ein kompletter Lebenszyklus eines Cyberangriffs abgebildet. Und für alle, die die Begriffe nicht jeden Tag hören, das läuft so ab, das Modell macht zuerst eine Aufklärung und späht das Ziel aus. Das nennt man Reconnaissance. Dann verschafft es sich den ersten Einbruch ins System, den Initial Access. Danach breitet es sich unbemerkt im Netzwerk von Rechner zu Rechner aus. Das ist das sogenannte Lateral Movement. Schließlich erschleicht es sich dann sozusagen Admin-Rechte, also das heißt dann Privileged Escalation. Und ganz am Ende greift er dann die erbeuteten Daten auf und schmuggelt sie nach draußen. Das ist die sogenannte Exfiltration. Also wirklich volles Hackerprogramm von A bis Z. Ein menschlicher Top-Experte braucht gut 20 Stunden. Mythos hat als erstes KI-Modell überhaupt die komplette Kette von Anfang bis Ende durchlaufen. Das Ergebnis: in 3 von 10 Versuchen hat die KI das Zielnetzwerk komplett übernommen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. In 30% der Fälle hackt sich der Agent völlig autonom in ein komplettes Unternehmensnetzwerk. Das klingt schon nach einem echten Cybersecurity-Problem, auch wenn Anthropic vorgeworfen wird, dass sie mit ihrer Berichterstattung nur Fearmongering betreiben, um selber super auszuschauen. Aber letztendlich ist die Bedrohung tatsächlich auch da. Okay, was macht jetzt Anthropic damit? Die haben eine Initiative aufgesetzt, die heißt Project Glasswing. Und geben Mythos nun an ausgewählte Partner, also Amazon, im ersten Schritt sind es 40 Partner, Amazon, Apple, Cisco, CrowdStrike, Microsoft, Palo Alto Networks, die Linux Foundation und noch einige Banken. Also wirklich die gesamte Defender-Seite. Das Ziel ist es, diesen Firmen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Sicherheitslücken schließen, bevor das Modell gelauncht wird. In der Zwischenzeit verlangt auch schon das US-Finanzministerium Zugang, um ihre eigene Schwachstelle damit zu finden. Das BSI hat laut Berichten auch schon deutlich zugesagt, hier stehen sie sozusagen vor einem Cybersecurity-Umbruch und natürlich haben die jetzt auch schon Zugang angefordert. Man muss jetzt hier ein bisschen, es gibt hier natürlich auch noch die Ursachen, warum das so gemacht wird. Viele sagen, Anthropic launcht Mythos nicht, weil es einfach zu teuer wäre. Es ist auch für 150 Dollar pro 1 Million Token Output ist es halt auch super teuer. Und es kann sich auch nicht wirklich jeder leisten. Aber anyway, was heißt das jetzt für uns, für die Praxis? Also sollte diese Cybersecurity Risk tatsächlich da sein? Also ich glaube, wenn man sagt, Penetration Testing muss neu gedacht werden, greift das eigentlich noch viel zu kurz. Die Auswirkungen sind massiv und ich sehe da 3 ganz konkrete Punkte, also für unsere als Praxis-Pitch. Erstens, die Cybersecurity-Budgets müssen und werden deutlich nach oben geschraubt werden. Einfache, punktuelle Pentests reichen einfach nicht mehr aus. Wenn ein KI-Modell in 30% der Fälle autonom von außen bis zur vollständigen Netzwerkübernahme kommt, das gehört ab sofort zwingend ins Threat Model. Also wer heute als IT-Dienstleister Sicherheitskonzepte baut und KI-gestützte Angreifer nicht explizit mitdenkt, hat wahrscheinlich ein Riesenproblem. Zweitens, das ist ein strategischer Punkt, schaut euch an, was die führenden KI-Labs hier tatsächlich machen. Die könnten aus diesen Vorlaufzeiten, bis sie ein Modell launchen, ein richtiges Geschäftsmodell bauen. Frei nach dem Motto, unser Model hackt alles, was wollt ihr vorab Zugang, um euch zu schützen. Und das kostet euch Summe X. Das ist im Grunde sozusagen ein hochlukratives Business auf Enterprise-Niveau, elegant verpackt als Early Access-Partnerschaft. Und drittens, man muss natürlich dazu sagen, Dario Amodei, Also der CEO von Anthropic ist extrem gut darin, genau diese Art von Angst zu verbreiten, um seine Modelle attraktiver und wichtiger zu machen. Und erinnert euch zurück, das hat er damals, als er noch bei OpenAI gearbeitet hat, schon mit GPT-2 exakt genau so gemacht und hat dann gemeint, es ist zu gefährlich für die Öffentlichkeit. Aber selbst wenn dieses aktuelle Mythosmodell vielleicht nicht ganz so stark sein sollte, wie jetzt in der Presse behauptet wird, können wir uns absolut sicher sein, dass es sehr bald soweit sein wird. Und wir müssen jetzt anfangen, uns Möglichkeiten zu überlegen, wie wir dieses Problem lösen, bevor es uns in der Realität einholt, sage ich jetzt einmal. Und das bringt mich auch schon gleich zum nächsten Thema, nämlich zur anderen Seite der KI-Welt, die nach außen hin nicht so nüchtern gefährlich ist, sondern ein bisschen wie Game of Thrones aussieht. Das OpenAI Leak, also Spot Hero und das Ende von Sora. Also am 13. April ist ein internes Memo von OpenAI publik geworden. Drei Dinge stehen da drin, die alle irgendwo zusammenhängen. Nummer eins, ein neues Modell mit Codenamen Spot. Und Spot ist nicht einfach nur der nächste GPT-Irgendwas-Update. Intern positioniert OpenAI das als fundamentale Plattform-Iteration für autonome Agenten. Sie sagen, dass dieses Modell alle bestehenden Produkte signifikant besser machen wird. Also klingt erstmal nach Marketing. Aber wenn man es im Kontext der anderen beiden Leaks liest, dann ergibt es ein sehr klares Bild. Zweitens, OpenAI hat das Finanzstartup Hero übernommen. Hero hat ja ein richtig spannendes persönliche KI-CFO, also seine Art persönlichen KI-CFO entwickelt. Ein System, das für seine Nutzer bereits über $1 Milliarde an Vermögenswerten verwaltet. Das klingt eigentlich nach einem extrem vielversprechenden Standalone-Produkt. Aber was macht OpenAI? Sie ziehen einen klassischen Equihire durch. Also sie nehmen die Leute rein. Das alte Produkt wird komplett eingestampft und das gesamte Team inklusive Finanz-KI-Features wandern stattdessen direkt in ChatGPT. Ende der Geschichte. Und dann gibt's in dem Memo noch einen Punkt, der mich ein bisschen nachdenklich macht. OpenAI äußert sich intern ziemlich abfällig über Anthropic. Sie werfen im Konkurrenten vor, die eigene Umsatzprognose durch die Deals mit Amazon und Google künstlich aufzublähen. Aber ehrlich gesagt, wenn du der unangefochtene Marktführer bist, dann hast du es eigentlich nicht nötig, intern über die Konkurrenz herzuziehen. Also echte Top-Firmen reden ihre Mitbewerber normalerweise eher stark und nicht schwach. Das wirkt auf mich eher wie so ein Zeichen von Unsicherheit. Zumal der finanzielle Vergleich massiv hinkt. OpenAI muss bei seinen Umsätzen einen signifikanten Anteil, also 20%, an Microsoft abtreten. Das ist quasi das war Teil der Finanzierung vor ewigen 2 Jahren, glaube ich. Und kann das natürlich nicht als eigenen Umsatz verbuchen. Anthropic hingegen rechnet bei seinem Reporting offenbar den Bruttoumsatz rein, der über Partner wie AWS und Google Cloud generiert wird, also bevor der Cloud-Provider ihre Anteile abzieht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Metriken und OpenAI nutzt das hier ziemlich offensichtlich für interne Stimmungsmache. Sie behaupten, real sind die Umsätze um 8 Milliarden niedriger und dann wären sie natürlich wieder unter der Runrate von OpenAI, weil Anthropic hat ja eine Runrate von 30 Milliarden angekündigt. OpenAI liegt noch bei unter 20, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Und dann ist da noch die Sache mit Sora, dass dieses gehypte Videomodell eingestampft wurde. Das wissen wir ja schon seit 2 Wochen. Aber das Memo enthüllt jetzt die nackten Zahlen dahinter. Und die sind so ernüchternd, dass ich fast schon wieder lustig finde. $1 Million Verlust pro Tag Und dem gegenüber stehen ein Gesamtumsatz von gerade mal 2,1 Millionen Dollar. Das heißt, jede Sekunde, die Sora lief, hat OpenAI buchstäblich Geld verbrannt. Und was sagt uns das? Also ich glaube, das sagt uns eine ziemlich brutale Wahrheit über den KI-Markt 2026. Videohype ist vorbei. Nicht, weil die Technik nicht so spannend wäre, sie ist eh spannender als je zuvor, sondern weil die Unit Economics einfach nicht stimmen. Gleichzeitig zeigt die ganze Geschichte, wo OpenAI hin will. Agenten, B2B, Automatisierung, Finanzierungs-, also Finanzintegration direkt in ChatGPT. Das ist so eine Fokussierung auf das, was Geld verdient. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Zeit der, wir bauen alles und weil es cool ist, Phase ist vorbei. Jetzt kommt die Zeit, welches Produkt zahlt sich in den nächsten 18 Monaten aus. So, und das bringt uns nahtlos zum nächsten Thema, der Stanford AI Index 2026. Der ist am 13. April rausgekommen, ist über 400 Seiten dick und ich habe tatsächlich versucht, das Ding in einem Rutsch durchzuarbeiten. Ist mir natürlich nicht ganz gelungen, aber die wichtigsten Zahlen habe ich für euch. Der Christian hat übrigens einen sehr guten Artikel darüber veröffentlicht auf harterwartung.com. Also, auf der Makroebene sehen wir zwei massive Verschiebungen. Erstens, Machtwechsel der KI-Labore. OpenAI galt ja jahrelang als der unangefochtene Platzhirsch. Laut dem Index führt nun aber Anthropic die Benchmark-Rankings an. Dicht dahinter folgen xAI und Google. OpenAI ist in dieser rein technischen Leistungsmessung auf Platz 4 abgerutscht. Das zeigt, wie extrem umkämpft die Spitze geworden ist. Und zweitens, das Ende der US-Dominanz. Der Benchmark-Vorsprung der USA gegenüber China ist hauchdünne 2,7 Prozentpunkte runtergeschrumpft. Zur Erinnerung, vor 2 Jahren hatten die besten amerikanischen Modelle einen massiven zweistelligen prozentualen Vorsprung. Die USA und China sind bei KI-Entwicklung quasi auf Augenhöhe und China holt brutal auf. Generative KI hat innerhalb von 3 Jahren eine Adoptionsrate von 53% in der US-Bevölkerung erreicht. Das ist schneller als PC oder Internet oder alles andere. Und die Privatinvestitionen in den USA sind 285,9 Milliarden nur im Jahr 25. Und das ist das 23-fache von dem, was in China ausgegeben wird. Soweit die Zahlen, die man erwartet. Aber hier sind Staatsfonds und so halt oft nicht berücksichtigt. Das heißt, China wird wahrscheinlich auch ähnliche Summen haben, auch wenn es jetzt in dem Report nicht so ausschaut. Und jetzt kommen die Zahlen, die mich nicht ganz überrascht haben. Der sogenannte Trust Gap, also die Kluft zwischen dem, was Experten über KI denken und dem, was die normale Bevölkerung denkt. Und der ist ziemlich dramatisch. 73% der KI-Experten glauben, dass KI die Arbeitswelt positiv verändern wird. Okay, könnte man erwarten. Aber nur 23% der US-Bevölkerung teilt diese Ansicht. Und haltet euch fest, 64% der Bevölkerung sind überzeugt, dass KI primär Arbeitsplätze vernichten wird. Und das könnte tatsächlich teilweise so kommen. Und zwar, und das ist die Zahl, die jetzt schwarz auf weiß nachweisbar ist, die Beschäftigung von Softwareentwicklern im Alter von 22 bis 25 Jahren, also Junior Devs oder Berufseinsteiger, ist seit 2024 um 20% gefallen. 20%. Und bei den älteren, erfahrenen Kollegen stabil, kein Einbruch. Also das heißt konkret, die neuen Modelle, Cloud Code, GPT, ChatGPT, die übernehmen die Junior-Tätigkeiten in Perfektion. Und der klassische Einstieg ins Entwicklerleben wird gerade von unseren Augen quasi wegradiert. Und dann gibt's noch eine Zahl, die ich auch gerne mit euch teilen möchte. Nur 31% der US-Amerikaner sagen, dass sie Vertrauen in Regulierung haben, KI effektiv zu regulieren. Also in die Regierung haben, um KI effektiv zu regulieren. Das ist der niedrigste Wert aller untersuchten Länder. Also die Bevölkerung ist skeptisch und die Politiker offensichtlich überfordert und die Experten, die machen einfach weiter. Das ist ein wichtiger Indikator, weil das Gefühl der Bevölkerung, dass der Staat etwas unter Kontrolle hat, einer der wichtigsten Indikatoren ist, ob sich Randale oder Gewalt gegenüber einer Bewegung herauskristallisieren wird. Ich habe mir hier im Skript das Wort gesellschaftlichen Sprengsatz notiert und wie wörtlich man das leider nehmen muss, haben die Nachrichten aus San Francisco an diesem Wochenende gezeigt. Sam Altman, der CEO von OpenAI, wurde innerhalb von nur 3 Tagen gleich 2-mal an seinem Privathaus angegriffen. Am Freitag hat ein 20-Jähriger einen Molotow-Cocktail auf das Tor seines Anwesens geworfen und danach noch im OpenAI-Hauptquartier randaliert. Und als wäre das nicht noch heftig genug, gab es dann am Sonntag direkt den nächsten Vorfall, ein Drive-by-Shooting. Also ein vorbeifahrendes, aus einem vorbeifahrenden Auto wurde auf Altmans Haus abgefeuert. Die Polizei hat in beiden Fällen möglicherweise schnell Verdächtige festgenommen und niemand wurde verletzt. Das muss man jetzt auch alles ein bisschen relativ sehen, dass da keiner verletzt wurde. Also Altman hat ein Riesenanwesen. Und wenn jemand einen Molotow-Cocktail wirft, da wird er nichts treffen, weil das Haus weit, weit, weit hinten steht. Da muss er Olympionik sein, um so weit werfen zu können. Genauso beim Drive-by-Shooting, das ist ein hochgesicherte Villa mit sehr viel Security-Personal. Also, aber anyway. Aber die Reaktion von Altman war ein bisschen komisch. Altman selbst hat dann daraufhin ein Bild von seinem Mann und seinem Baby gepostet und sinngemäß gesagt, er verstehe die Angst vor KI, die sei absolut gerechtfertigt, aber wir müssen die Rhetorik abrüsten und aufhören, Sprengsätze auf Häuser zu werfen. Aber, und das ist der eigentliche Aufreger, er hat im gleichen Atemzug direkt einen Journalisten der New York Times über den Angriff mitverantwortlich gemacht, nur weil der kurz zuvor kritisch über ihn berichtet hat. Später hat sich herausgestellt, der Angreifer wollte eigentlich alle großen KI-CEOs angreifen, völlig unabhängig von diesem einen Artikel. Sam Altman hat also im Grunde versucht, diesen Vorfall auszuschlachten, um gegen unliebsame Presse zu schießen und verwendet damit exakt die polarisierende Rhetorik, die er angeblich reduzieren will. Und das zeigt einfach in aller Brutalität, dieser Trust Gap ist keine akademische Statistik. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass eine Technologie ihre Existenz bedroht und niemand sie davor schützt, schlägt Angst in Radikalisierung um. Und ich glaube, wir werden 2026 und 2027 noch sehr viel über diesen Trust Gap reden müssen. Und die KI-Manager müssen wahrscheinlich noch mehr Personal für Security ausgeben. Aber anyway, genau deshalb ist für mich diese Statistik, die ihr bei euren nächsten Präsentationen im Unternehmen auflegen solltet, wenn ihr morgen ein KI-Projekt startet und der Betriebsrat und die Belegschaft skeptisch reagieren, dann ist das keine blinde Panik oder Unwissenheit. Das ist eine absolut nachvollziehbare, durch harte Daten belegte Angst um den Arbeitsplatz. Und diese Angst kann man nicht einfach wegwischen. Die muss man ernst nehmen. Okay, Jetzt, bevor wir in die Tiefe gehen, noch ein paar kleine News, die aber trotzdem wichtig sind. So also eine Art Schnellfeuerrunde. Los geht's. Erstens, OpenAI, Anthropic und Google bilden zum ersten Mal eine Allianz über das sogenannte Frontier Model Forum. Und zwar gegen chinesische Model Copying, also chinesisches Model Copying. Anthropic alleine hat 16 Millionen unautorisierte Abfragen dokumentiert und jetzt nennen sie die Namen. Wer steckt da dahinter? DeepSeek, Moonshot AI und Minimax. Das ist das erste Mal, dass die Top-Labore ihre Angreifer öffentlich nennen. Ja, der KI-kalte Krieg hat angefangen. Zweitens, OpenAI pausiert Stargate UK. Also das war ein geplantes Infrastrukturprojekt von Nvidia und Nscale bis zu 31.000 GPUs sollten da installiert werden. Jetzt liegt es auf Eis wegen der Energiepreise, sagen sie, und der UK-Regulierung. Aber, das ist der witzige Teil, gleichzeitig eröffnen sie ein 500-Personen-Büro in London. Also der Trend ist ziemlich klar. GPUs wandern dorthin, wo der Strom billig ist. Und Teams wandern dorthin, wo die Talente sitzen. Und Großbritannien ist offenbar nicht bekannt für ihren günstigen Strom. Aber Talente haben sie wohl. Drittens, OpenAI hat laut Berichten eine Umsatzrun-Rate von 25 Milliarden überschritten. Wir haben ja vorhin gesagt, sie waren bei 20, jetzt sind sie bei 25 und bereitet einen Börsengang Ende 2026 vor. Das hatten wir auch schon prognostiziert. Sie prognostizieren außerdem 2,5 Milliarden Dollar Werbeumsatz in diesem Jahr und sagen voraus, dass sie bis 2030 die 30 Milliarden, also die 100 Milliarden Marke knacken. Aber Leute, die Behauptung mache ich jetzt mal, da mache ich mal ein riesiges Fragezeichen. Ich habe dazu ja schon im Oktober letzten Jahres auf hatewart.com einen Artikel geschrieben, wo wir genau diese zirkuläre KI-Deals und die massive Finanzierungslücke analysiert haben. OpenAI muss eigentlich diese 100 Milliarden an Werbeumsatz erzielen, um überhaupt irgendwie die Kurve zu kriegen und ihre Infrastrukturkredite zu bedienen. Aber stellt euch mal die Frage, warum sollten Werbetreibende hier ihr Geld ausgeben? Sie bekommen bei ChatGPT keine klaren ROI-Zahlen, keine etablierten Statistiken, vor allem keinen echten Zugang zu den Kunden. Das Modell ist statisch, man zahlt, ich glaube, 50 Dollar pro Tipp, also 1000 Views. Egal, ob du Kaugummis verkaufst oder eine Million Dollar Dienstleistungen. Also OpenAI will quasi das Werbegeld, aber weigert sich, den Nutzern, den Werbetreibenden auszuliefern sozusagen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Google und Meta hier das Rennen machen, weil deren Werbenetzwerk genau darauf optimiert ist. Und die einzige Alternative für Sam Altman wäre, er rückt alle Kundendaten raus und baut die Werbung hart direkt in die Antworten ein. Aber das würde ihn sofort das Vertrauen kosten und massive Nutzerverluste wären die Folge. Das ist ein ziemliches Dilemma. Und ich habe keine Ahnung, wie er da rauskommen will. Also ich zweifle die 100 Milliarden Werbeumsatz massiv an. Viertens, und das ist für den Microsoft Stack, Anthropic rollt jetzt ein Word Add-in aus. Also nach Excel und PowerPoint ist jetzt auch Word dran. Claude kann Texte umschreiben, auf Kommentare antworten, Änderungen mit Track Changes einfügen. Und das heißt, Anthropic greift Microsoft Copilot im eigenen Habitat an. Für alle, die bisher reflexartig Copilot als die einzige ernsthafte Option für Office gesehen haben. Ja, guckt euch das mal an. Das wird echt, das kann man sich, das sollte sicher besser funktionieren als Copilot. Fünftens, und jetzt wird's noch mal richtig interessant. Google baut Chrome komplett um. Mit Gemini 3.1 Pro kommt eine neue Funktion namens Skills in den Browser. Und das in Kombination mit den sogenannten Gems. Kurz zur Einordnung für alle, die das bei Google noch nicht so auf dem Schirm haben. Gems sind quasi Googles Antwort auf Custom GPTs von OpenAI, also diese maßgeschneiderten Mini-Agenten, eine bestimmte Rolle und feste Anweisungen geben könnt. Und Skills sind jetzt die konkreten Werkzeuge dazu. Das Prinzip, ja, ihr speichert einen nützlichen Prompt aus eurem Chatverlauf als Skill und dann könnt ihr den über ein einfaches Kürzel in jedem Tab und direkt auf die gerade angezeigten Inhalte loslassen. Zum Beispiel ein Rezept auf einer Webseite für 4 Personen umrechnen. Das macht ein Skill. Ein komplexes PDF-Vertrag im Browserfenster prüfen lassen. Da ruft ihr im Hintergrund so eine Art Legal Gem auf, und der Agent arbeitet direkt auf der Seite, ohne dass ihr irgendwas zwischen den Fenstern hin und her kopieren müsst. Und ich glaube, das ist strategisch der heftigste Move der Woche. Während alle anderen Labs Agenten APIs bauen und hoffen, dass Entwickler die einbauen, packt Google die Agenten direkt in den Browser. Chrome wird ja damit zum unsichtbaren KI-Betriebssystem. Ihr merkt es gar nicht, aber ihr könnt plötzlich, ihr seid umzingelt von Gemini in jedem Tab, in jeder Interaktion. Und es wird dann irgendwann genauso unverzichtbar wie die Google-Suche vor 20 Jahren. Ja, und Gemini und Chrome werden das Betriebssystem werden. Und sechstens, das finde ich cool, Waymo testet jetzt in London. Am 14. April ging der öffentliche Rollout los. Sind 100 Jaguar I-Paces, 100 Quadratmeilen, noch mit Safety-Fahrer, aber der kommerzielle Robotaxi-Dienst ist für 2026 angekündigt. Nach Tokio ist London Waymos erster internationaler kommerzieller Markt. Und in Europa, ja, da sind Wave und Uber parallel dran, also autonome Mobilität ist kein US-Thema mehr, sondern ein Plattformthema auch bei uns. Okay, das war der Schnellfeuer-Block, aber jetzt in die eigentliche Rubrik KIs Next Topmodel. Also diese Woche war wirklich ein Laufsteg, sage ich mal. In 6 Tagen haben wir drei große Labs haben frische Frontier Models gedroppt. Ich gehe jetzt kurz durch, und dann machen wir einen richtigen Deep Dive bei dem, was für mich am wichtigsten diese Woche, was ich für wichtig gesehen habe. Erstens, MetaMuse Spark am 8. April vorgestellt. Das ist ein bisschen eine Überraschung der Woche. Also zwei Sachen sind daran besonders. Erstens ist das das erste Meta-Model, das nicht Open Source ist. Also Zuckerberg bricht mit dem Llama, mit der Llama-Tradition. Und zweitens, das finde ich strategisch noch spannender, Meta tritt gar nicht in dieses Parameter-Wettrennen ein. Stattdessen optimieren sie auf etwas, das sich Time to First Token nennt. Also wie schnell kommt der erste Buchstabe der Antwort beim User an? Klingt trivial, ist es aber nicht. Die Marktanalyse von Meta hat angeblich ergeben, dass Profis in Hochvolumenumgebungen, also juristische Dokumentenprüfungen, Gesundheitswesen, schon kleinste Verzögerungen überhaupt nicht tolerieren, weil die den sozusagen den kognitiven Workflow zerstören. Und bei E-Commerce und Customer Health sind sie da halt richtig stark. Sofortige Ernährungsinfos, Extraction aus Bildern zum Beispiel. Also, die haben da schon ein bisschen was gemacht. Der Markt hat das natürlich honoriert. Meta-Aktie plus 9%. Alexander Wang, der neue KI-Chef bei Meta, seit der 13, ich glaube 3 Milliarden Scale-AI-Übernahme, wird gerade als der Mann gefeiert, der Zuckerberg wieder ins Rennen bringt. Noch ein Fakt, Intelligence Score liegt bei 52, noch hinter den Top, hinter der Top-Liga, aber pragmatisch gebaut sozusagen. Ich glaube, das ist ein spannender Gegentrend. Nicht mehr, wir bauen das größte Modell, sondern wir bauen das Modell, das für den konkreten Workflow am besten funktioniert. Ja, das zweite Modell. Zweitens, jetzt wird's richtig wild. ZEI hat GLM 5.1 rausgebracht. ZEI, das ist Sifu AI aus China. Die haben am 7. April ein Modell mit MIT-Lizenz, also völlig frei veröffentlicht. 754 Milliarden Parameter, Mix of Experts, und jetzt kommt's. Das Ding ist explizit darauf ausgelegt, bis zu 8 Stunden völlig autonom an Softwareentwicklungsprojekten zu arbeiten, ohne durch Halluzinationen oder Kontextverlust zu driften. 8 Stunden, quasi ein gesamter Arbeitstag. Und die Belege sind ja echt richtig gut. Also GLM 5.1 hat in einem Test eine Vektordatenbank in über 600 Iterationen und 6000 Werkzeugaufrufen hinweg optimiert. Und am Ende hat das Ding 21.500 Abfragen pro Sekunde erreicht. In einer anderen Demo hat das Modell eigenständig ein komplettes Linux-Desktop-System mit 50 funktionierenden Applikationen aufgebaut. Auf SVE Bench Pro kommt GLM 5.1 auf einen Score von 58,4 und damit schlägt es GPT-4, also 5.4 und Opus 4.6 und Gemini sowieso. Also alle drei wichtigsten westlichen Modelle, und zwar in Software Development. Und jetzt kombiniert man das mit den Stanford-Zahlen, die ich euch vorhin schon genannt habe, -20% Junior-Devs. Ja, schaut euch an, was GLM 5 autonom dann noch kann, und dann schließt sich der Kreis. Aber das hat noch eine ganz andere massive Konsequenz. Wenn wir uns den ganzen Wind um die möglichen Börsengänge von OpenAI und Anthropic ansehen, muss uns allen klar sein, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass all diese proprietären Frontier Labs am Ende von Open Source gekillt werden. Also KI-Modelle werden gerade zur absoluten Commodity. Warum sollte ich 150 Euro pro Millionen Token zahlen für selbst Mythos, wenn ich eine Open Source Alternative komplett autark im eigenen Rechenzentrum laufen lassen kann, ohne meine sensiblen Daten an irgendwelche amerikanischen Labs schicken zu müssen. Also alle, die in diesem Space gerade groß investieren wollen, sollten nach solchen Nachrichten wirklich extrem vorsichtig sein. Ist natürlich keine Anlageempfehlung, ihr seid selbstverantwortlich für eure Finanzen, aber ich wäre bei den Börsengängen sehr vorsichtig. Und ob GLM 5.1 diese massiven Versprechen aber auch in echtem Leben wirklich halten kann, das werden wir sehr bald wissen. Wir werden das Modell nächste Woche auf unserer eigenen Maschine installieren und testen. Und dann können wir euch aus erster Hand sagen, ob es wirklich stinkt. Und drittens, ganz kurz, Happy Horse 1.0. Das ist das große Videomysterium. Anfang April als Pseudonym aufgetaucht, ohne Paper, ohne Pressetour, ohne API und direkt auf Platz 1 der Artificial Analysis Video Arena. In beiden Kategorien, also Text-to-Video und Image-to-Video. Und das Besondere, das Ding generiert lippensynchrone Dialog, Ambient Audio und Foley-Geräusche in einem Pass mit dem Video. Also nicht Video generieren und dann Dubbing draufpacken, sondern alles gleichzeitig. Koreanisch ist als First Class Language dabei. Und das ist ein ziemlich starker Hinweis darauf, wo das Team herkommt. Die Weights sind als Coming Soon announced. Also wenn die liefern, ist das erste wirklich offene Modell, dass die das kommerzielle Video-Flagship-Modelle schlägt. Ja. Ah, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den mich schon die ganze Woche gefreut habe. Der Deep Dive Cloud Managed Agents und unser Praxistest. Also Anthropic hat am 8. April Cloud Managed Agents in der Public Beta, in die Public Beta geschickt. Und ich glaube wirklich, dass das der wichtigste Product Launch der Woche ist, vielleicht sogar des Monats. Und ich sage hier warum. Bisher war Agent-Entwicklung für Unternehmen so ein absoluter Selbstbauthema. Wenn ihr heute einen Agenten produktiv laufen lassen wollt, dann müsst ihr selbst alles selbst bauen. Sandboxing, damit der Agent nichts kaputt macht. Rechteverwaltung, damit er nur das darf, was er tun soll. State Persistence zwischen den einzelnen Schritten, damit er bei Schritt 17 noch weiß, was im Schritt 3 passiert ist. Error Handling, Retries, damit die Sache nicht bei jedem Hiccup komplett auseinanderfällt. Und das ist viel Arbeit, viel Infrastruktur. Und genau die nimmt Anthropic jetzt einem ab. Alles out of the box, Managed Service. Das Preismodell ist sehr interessant. Um 0,08 Dollar pro Sessionstunde, also 8 Cent pro Stunde, on top der normalen Cloud-API-Kosten. Also 8 Cent, muss das kurz einordnen, eine Stunde menschliche Arbeit, sagen wir mal, ein Junior-Entwickler in Deutschland kostet knapp 40 bis 80 Dollar, also das 500 bis 1000-fache. Anthropic macht Agent-Hosting sozusagen zur Commodity. Die internen Task-Success-Rates steigen laut Anthropic um bis zu 10 Punkte gegenüber Standard-Prompting. Und zwar genau dort, wo es am wichtigsten ist, bei schwierigen, mehrstufigen Aufgaben. Und es sind schon richtig große Namen live damit. Also Notion lässt seine User-Coding-Slides und Spreadsheets direkt an Cloud delegieren, ohne den Workspace zu verlassen. Rakuten, ein japanisches E-Commerce, also ein japanischer E-Commerce-Gigant, hat in unter einer Woche pro Abteilung Spezialagenten für Product, Sales, Marketing, Finance und HR ausgerollt. Und Sentry, das Error-Tracking-Tool, hat einen Agenten gebaut, der autonom einem gemeldeten Bug bis zum offenen Pull-Request. Also das Ding nimmt den Bug, analysiert ihn, schreibt den Fix, pusht den Branch, öffnet den Pull-Request. Menschen müssen nur noch mehr reviewen. Vielleicht zum Kontext. Am 14. April, also nur 6 Tage später, hat AWS seine eigene Agent Registry gelauncht. Also auch ein zentrales Governance-Tool für AI-Agenten auf Enterprise-Ebene. Der gesamte Stack bewegt sich gerade von Experiment zu produktionsreifer Infrastruktur. Ich habe diese Woche mehrfach den Satz schon gedacht oder gehört. Agents sind 2026 das, was Container 2016 waren. Und ich glaube wirklich, dass das nicht übertrieben ist. So, und jetzt zum spannenden Teil. Wir haben das Ding diese Woche wirklich ausgiebig getestet und zwar nicht nur einmal kurz angeguckt und dann darüber geredet, sondern wirklich praktisch. Wir haben einen kompletten Hardware-Wartungs-Workflow für Rechenzentren gebaut mit einem PDF-Knowledge-Base aus Server-Service-Manuals und SLAs, einem Skill zur automatisierten Ersatzteilermittlung und direkten Slack-Escalation an unsere Field-Engineers. Und ich fasse euch die wichtigsten Takeaways mal zusammen, weil das wirklich wertvolle Praxis-Insights sind. Ich bin dabei von drei Sachen absolut begeistert. Erstens, das Skalierungsproblem ist endlich gelöst. Bisher haben wir uns irgendwie mit Agentic Workflows entweder über AWS Lambda, N8N oder TriggerDev haben wir das ausgerollt. Mit eigenem State Management, Credentials, Sandboxes. Das ist im Managed Agents wirklich in wenigen Minuten gelöst. Zweitens, die MCP-Integration mit OAuth sind quasi ein kompletter Game-Changer. Slack anbinden per einfachen Klick-Login, keine eigene Slack-App, keine Token Flow, kein Gefrickel. Das war bisher immer so ein bisschen ein Bremsklotz und der ist jetzt weg. Und drittens, das finde ich besonders wichtig, das Session Model ist transparent. Jeder Workflow läuft als eigene Session im Live-Debugging-Konsole. Und das ist eine Sache, die ich erst richtig schön finde, wenn man es verstanden hat. Ihr zahlt wirklich nur dann, wenn der Agent aktiv arbeitet. Wir hatten in unserem Test eine Wartezeit von knapp 1,5 Minuten auf eine Nutzereingabe. Also die zählt nicht zum Preis. Also ihr zahlt nicht die Idle Time. Und das macht die 8 Cent, das 8 Cent Model noch attraktiver, als es auf den ersten Blick wirkt. Aber jetzt kommen die Schwächen. Und die müssen wir im Podcast ganz klar benennen, weil die für deutsche Unternehmen ehrlich gesagt teilweise Showstopper sind. Erstens, es gibt keinen Scheduler, keinen Cron. Ihr könnt keine zeitgesteuerten Agenten bauen. Also feuer täglich um 7 Uhr den, YouTube-Agenten. Geht nicht nativ. Müsst ihr weiterhin über E8N oder ein anderes Tool davor triggern. Zweitens, keine externen Trigger, also aus Slack heraus direkt einen Agenten anstoßen, geht auch nicht. Wieder braucht ihr einen Workflow dazwischen. Drittens, und das ist für uns in Europa richtig heikel, Datenschutz und EU-Compliance. Da gehören wir aktuell, da gehört eigentlich ein direkter Haken danach drauf. Also DSGVO-sensible Workflows ist das aktuell schlicht keine Option. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, weil hier viel technisches Potenzial liegt, aber man muss realistisch sein. Also für DSGVO-compliant Workflows oder Agenten ist das nichts. Viertens, massiver Vendor-Login, also einmal gebaut, schwer zu migrieren. Nur Cloud, kein Bedrock, keine anderen Modelle anbindbar. Fünftens, die Sandboxes sind CPU-only, also keine GPU. Also wer Workflows mit Whisper, lokalen Transkripten oder irgendwelchen GPU-abhängigen Sachen plant, das funktioniert einfach nicht. Und sechstens, es läuft über API-Tokens, nicht über Cloud-Abo. Aktuell noch ein Research-Preview, also kann sich noch alles ändern. Mein Fazit, Managed Agents ist zwar spannend, aber die Agentic Workflows, also die ihre Agentic Workflows skalieren wollen und an Teams oder Kunden ausrollen wollen, muss mit Vendor-Login, fehlenden Schedulern, CPU-Only-Sandbox leben. Und für DSGVO-kritische Prozesse ist das aktuell einfach keine Option. Und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber ich will euch noch zwei Bonussachen mitgeben, die uns bei unserem Test aufgefallen sind und die ich fast schon noch wichtiger finde. Erstens, Cloud Code Advisory Mode. Und das ist die eigentliche Kostensensation. Bisher war das Muster, Opus als Lead-Agent schickt Haiku oder Sonnet als Subagent los. Jetzt invertiert Anthropic das komplett. Also Haiku und Sonnet ist der Executor, der macht die eigentliche Arbeit und Opus wird nur noch gezielt als Berater abgefragt, wenn irgendwas ansteht. Wir haben das mal verglichen. Eine einfache Frage wie, welcher RAM-Typ gehört in einen Dell R740? Haiku löst das alleine, kein Advisor nötig. Kosten ungefähr 0,01 Cent. Eine komplexe Frage, fehlende Code, also Fehlercode-Analyse bei einem Multinode-Ausfall im Cluster, in seinem Storage-Cluster. Drei Stages plus einmal Opus als Berater angefragt zur Verifizierung der Defekte, dass die Backplane defekt ist. Und die Kosten lagen bei 0,8 Cent. Also das Ergebnis, Advisory Mode ist rund 6-mal günstiger als Opus Solo bei identisch korrekten Antworten. 6-mal, also wer API-basierte Autonomie, also Automatisierung in großen Supportprojekten hat, muss ich das angucken. Das ist sofort umsetzbar und sofort spart sofort Geld. Und zweitens der Ultra Plan, ein neuer Plan, Planning Mode in Cloud Code über den Befehl /UltraPlan lagert dir den Planschritt in die Cloud Web App aus. Also Terminal bleibt sauber, Planungsoberfläche ist schöner, ihr könnt parallel weiterarbeiten. Aber wir haben auch einen Bug entdeckt, aktuell kein Zugriff auf lokale Daten, auch GitHub-Anbindung also zieht nicht, also die Report-Dateien sind nicht korrekt. Also nur sinnvoll für Pläne ohne lokale Datenkontext. Ja, wird aber sicher noch irgendwann gefixt. Ja, so ist der Deep Dive jetzt vorbei. Und dann kommen wir jetzt schon zum nächsten, zum Tech- und Datacenter-Block. Also, wenn man sich die Woche anschaut, gibt es eine Geschichte, die sich wie ein roter Faden durch die Infrastruktur-News zieht. Die physikalische Welt schlägt zurück, Software skaliert unendlich, aber Stromnetze und Chipfabriken tun das nicht. Und das führt uns dieses Jahr zu einigen ziemlich wilden Zahlen. Also erstens, die Hyperscaler pumpen 2026 über 600 Milliarden in die AI-Infrastruktur. AWS, Microsoft, Google, Meta, Oracle, Alibaba. Und jetzt kommt der Twist. Also das, was eigentlich interessant ist an der Sache, das wussten wir ja schon, dass die 600 Milliarden reinblasen. 30% davon wird auf Memory entfallen. Also DRAM und High Bandwidth Memory zum Vergleich. Also 2023 und 2024 lag der Memory-Anteil noch bei 8%. Also High Bandwidth Memory ist komplett undersupplied. Also Nvidia hat sich Vorzugskonditionen gesichert, klarerweise, die natürlich weit unter Marktpreisen liegen. Das heißt für euch aber, als IT-Dienstleister oder Einkäufer, DRAM-Preise werden steigen, Lieferzeiten werden länger. Wer 2026 oder 2027 Serverprojekte kalkuliert, muss das explizit einpreisen. Das ist keine Randerscheinung mehr. Das ist ein echter Planungsfaktor und ein Kostenfaktor vor allem. Zweitens, und das ist die wildeste Hardware-News der Woche, TerraFab. Elon Musk hat ja ein Joint Venture angekündigt. Tesla plus SpaceX plus xAI, Standort Austin, Texas, Budget 25 Milliarden. Ziel natürlich langfristig eine Kapazität von 1 Terawatt, also Chipleistungen für 1 Terawatt pro Jahr aufbauen. Er nennt es selbst quasi die epischste Chip-Bauübung der Geschichte. Ja, also Understatement gehört ja nicht zu seinen Stärken. Aber, und der Paukenschlag der 2. Aprilwoche ist, Intel ist dazugekommen als Partner. Und das ist geopolitisch ganz lustig, weil das der Versuch ist, die komplette Wertschöpfungskette vertikal in die USA zu integrieren und die Abhängigkeiten von TSMC, also von Taiwan, zu brechen. Und die Intel-Aktie ist natürlich nach der Ankündigung um 53% gesprungen, plus 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung in wenigen Tagen. Musk plant jährlich 100 bis 200 Milliarden KI- und Speicherchips zu produzieren, also im Wert von 100 bis 200 Milliarden Speicherchips, primär für seine Robotaxi-Flotte und die Optimus-Roboter und wahrscheinlich auch für seine Datacenter im All. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Bei Musk muss man immer so ein bisschen einen Toleranzkorridor einbauen. Aber das Signal ist klar, Halbleiter sind nicht mehr Tech-Thema, sondern ein nationales Industrieprogramm. Drittens, und jetzt wird es für den Consumermarkt unangenehm, die ganzen CapEx-Kosten beginnen langsam auch auf den Endkunden durchzuschlagen. Microsoft hat die Surface-Preise, also für den Surface-Laptop, dramatisch erhöht. Also Laptop 7 und Pro 7 kosten jetzt $500 mehr als beim Launch 24. Also nicht 10% teurer, sondern $500. Begründung, gestiegene Memory- und Komponentenkosten, direkter Kollateralschaden des KI-Ressourcenhungers. Und auch bei Xbox Game Pass läuft, also räumt Microsoft intern ein, dass das Abo viel zu teuer geworden ist. Und damit gibt's noch das harte, und dann gibt's noch das hartnäckige Gerücht. Nvidia verhandelt angeblich seit über einem Jahr über die Übernahme eines großen PC-Unternehmens. Das könnte jetzt natürlich Dell oder HP sein. Dell und HP-Aktien sind entsprechend gesprungen. Wenn das wahr ist, wäre das die größte Verschiebung im PC-Markt seit der Intel-Ära. Ja, das wäre massiv und hätte auch massive Auswirkungen. Und viertens, um den Tech-Block abzurunden, ein Pivot, der eigentlich auch schon zum nächsten Thema überleitet. Slack und Nutanix positionieren sich neu als Agentic Operating System. Also Slack baut nicht mehr einfach KI-Features in den Messenger, sondern will die zentrale Orchestrierungsebene werden, wo Menschen und autonome Agenten koordiniert zusammenarbeiten. Nutanix, früher einfach nur so ein VMware-Alternative, positioniert sich jetzt als fundamentale KI-Plattform. Und die Idee dahinter ist wichtig. Die Benutzeroberfläche der Zukunft steht nicht mehr als Menüleiste oder Dashboard, sondern als delegierende Schnittstelle. Also ihr gebt eine Absicht ein und ein Netzwerk spezialisierter Agenten erledigt sozusagen den Rest. Und das, liebe Leute, die perfekte Überleitung zur Geschichte, über die ich am meisten nachgedacht habe diese Woche. Strukturwandel-Story. Dorsey und Botha, mit dem, also das Essay mit dem Namen From Hierarchy to Intelligence. Also der Kontext, vielleicht, um das auch zu verstehen, Block hat ja vor kurzem 4000 Leute von über 10.000 Mitarbeitern entlassen. Also rund 40% der Belegschaft. Und zwar, und das muss man betonen, trotz starkem Wachstum. Also die Aktie ist nach der Ankündigung 20-25% gestiegen. Danke, Dorsey. Und Dorsey sagt jetzt, das war keine Kostensenkung, das war eine strukturelle Transformation. Und dieses Manifest, also dieses From Hierarchy to Intelligence, soll jetzt erklären, warum. Also die Kernthese ist ziemlich elegant, aber man muss sie greifbar machen. Also Dorsey sagt, unsere klassischen Firmenhierarchien sind ein 2000 Jahre altes Relikt. Das geht zurück bis zur römischen Legion. Da gab es einen Anführer für 8 Soldaten. Warum? Weil menschliches Gehirn einfach nicht mehr als 3 bis 8 Leute effektiv koordinieren kann. Und genau deshalb haben wir heute Organigramme, die zig Ebenen mit mittlerem Management haben. Und dieses mittlere Management ist im Kern nichts anderes als so eine Art menschlicher Router. Also Informationen von oben nach unten durchleiten, Probleme von unten nach oben filtern und für den Chef sozusagen vorkauen. Aber das verlangsamt natürlich alles extrem. Früher haben noch ein paar hippe Firmen versucht, sozusagen flache Hierarchien oder Holocracy einzuführen. Ist fast immer gescheitert. Warum? Naja, weil ohne Manager das Chaos ausbricht. Und das, weil die Technologie fehlt, um die Koordinationsrolle zu übernehmen. Und laut Dorsey ist diese Technologie jetzt da, und zwar KI. Seine Vision besteht aus 3 Schichten. Und ich mache das mal an echten Beispielen aus dem Text fest, damit man sich das auch vorstellen kann. Erstens das World Model. Stellt euch das wie eine absolut allwissende Firma vor. Ein KI-Model, das alles, wirklich alles weiß über die Firma. Also Block füttert dieses Modell mit jedem Stück Code, jedes Support-Ticket und ganz wichtig, mit echten Kundendaten. Also Dorseys Ansatz ist, Geld ist das ehrlichste Signal der Welt. Also sagt er, also jede Transaktion, die über Square, also oder die Cash App läuft, fließt in Echtzeit in dieses Gehirn, könnte man sagen. Zweitens, der Intelligence Layer, das ist der neue digitale Middle Manager. Also er koordiniert, stell euch vor, wie bei den Kunden, also bei dem Kunden zeichnet sich plötzlich ein neues Kaufverhalten ab. Bisher bräuchte es eine Datenanalyse, Meetings, Monatsberichte, bis die Geschäftsführung das überhaupt merkt. Bei Block sieht dieser Intelligence Layer dieses Muster sofort und komponiert angeblich in Echtzeit ein komplett neues Finanzprodukt, das genau auf diese Nachfrage passt, ohne menschliches Meeting dazwischen. Und das dritte, der Execution Layer, die Ausführung. Hier sitzen quasi KI-Agenten und Menschen zusammen und setzen das um, was der Intelligence Layer koordiniert. Also was bleibt da noch vom Menschen? Nur noch drei Rollen. Es gibt keine klassischen Manager mehr, die nur Leute verwalten. Stattdessen gibt es erstens absolute Fachexperten. Zweitens die sogenannten Directly Responsible Individuals oder kurz DRIs. Also das sind Leute, die 90 Tage das Zepter für ein spezifisches Problem in die Hand bekommen und dann das Team wieder auflösen. Also das ist so eine Art Firefighting-Gruppe. Und drittens, das sind die Spielertrainer, also Leute, die aktiv am Produkt mitbauen und nebenher auch andere coachen. Und der radikale Gedanke, der das Ganze auf den Punkt bringt, ist ein Satz, den ich gar nicht so schlecht finde. We are after something different. A company built as an intelligence or mini AGI. Dorsey sagt also, wenn ihr eure Leute einfach nur ChatGPT und Copilot gebt, damit sie ihre alten langsamen Manager-Prozesse ein bisschen schneller machen, dann habt ihr KI nicht verstanden. Ihr müsst die Struktur der Firma selbst durch KI ersetzen. Und der Gedanke gefällt mir eigentlich sehr gut, weil das auch etwas ist, was wir tatsächlich auch Stück für Stück tun. Okay. Aber jetzt kommen wir mal zur anderen Seite, also weil das ist ja schon auch wichtig. Ich will das jetzt nicht einfach unkritisch abfeiern. Es gibt natürlich viel Kritik und ich versuche jetzt mal die wichtigsten Kritikpunkte, die hier auch in den Diskussionen kommen, einfach mal aufzulisten und nebeneinander aufzustellen. Also Kritik 1, das ist die offensichtlichste. Das ganze Essay riecht nach Rationalisierung. Also Block hat ja 40% entlassen und der Aktienkurs ist um 25% gestiegen. Der Verdacht liegt sehr, sehr, sehr nahe, dass es hier primär um finanzielle Motive zur Entscheidung im Nachhinein, dass man das im Nachhinein in eine schöne Transformation Story verpackt. Und eigentlich war das alles nur finanziell motiviert. Ja, und ehrlich gesagt, ich kann diesen Verdacht nicht vollständig ausräumen. Ich denke sogar, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist. Dann zweitens, das Modell funktioniert nur unter sehr spezifischen Bedingungen. Also Block ist eine Remote First Company. Das heißt, jede Aktion erzeugt sowieso digitale Artefakte, also Code, Tickets, Design Docs, Incident Reports. Das ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein World Model entstehen kann. Aber produzierende Unternehmen oder Gesundheitswesen, Bildung, stationärer Handel, da gibt's das alles nicht. Also Dorsey beschreibt also ein Modell für eine sehr, sehr enge Klasse von Remote First, Digital Native, Fintech Unternehmen und universalisiert es dann. Und das ist intellektuell, sage ich jetzt mal, nicht ganz sauber. Drittens, das Essay hat keine operativen Details, also wie funktioniert der Intelligence Layer technisch, wie sieht die Architektur des World Models aus, was ist mit Data Governance, Genauigkeitsgarantien, Update-Latenzen. In einer Finanzdienstleistungsumgebung wie Block sind diese Fragen schon recht essentiell. Automatisierte Entscheidungen unterliegen schon auch Compliance-Regeln und das SE schweigt halt komplett dazu. Dann viertens, die Produktbeispiele sind sehr, sehr hypothetisch. Der Händler mit Cashflow-Problemen, der automatisch einen Kredit bekommt, der Cash-App-Nutzer, dessen Transaktionsmuster einen Umzug signalisiert. Klingt schön, aber irgendwas davon deployed, sehr, ja, keine Ahnung. Könnte auch einfach nur ein PowerPoint-Szenario sein, also nichts mit der Realität zu tun. Kritik Nummer 5, die habe ich, ja, der Guardian hat aktuell und ehemalige Blog-Mitarbeiter zitiert, die sagen, dass rund 95% der KI-generierten Codeänderungen noch menschliche Anpassung erfordern. Also 95%, das untergräbt die These, dass dieser Intelligence Layer wirklich autonom koordiniert. Also schon recht erheblich. Ja, also ganz realistisch ist es dann doch nicht. Wobei das auch zu bezweifeln ist, wenn wirklich 95% so sind. Also das ist schon eher komisch. Sechstens, Block war in den letzten Jahren mehrfach regulatorischen Überprüfungen ausgesetzt und Ermittlungen und Vergleich zu Betrugsrisiken, Streitbeilegungspraktiken, Anti-Geldwäsche-Compliance bei Cash-App. Also ausgerechnet dieses Unternehmen als Vorzeigemodell für KI-gestützte autonome Entscheidung zu positionieren, halten viele für, sagen wir mal, gewagt. Kritik 7, und die ist intellektuell die spannendste. Es gibt eine Gegenposition aus der Tech-Community, die sagt, Bots funktionieren am besten an klar abgegrenzten Aufgaben, also an den Rändern eines Prozesses. In der hazy Middle, also dem Mittelbereich, wo Aufgaben, Datenmodelle und Metriken zusammenfließen, da braucht man noch Menschen, weil genau dort die Unschärfe und das Urteilsvermögen sitzen. Und das ist genau das Gegenteil von Dorseys Modell, wo Menschen am Edge, sozusagen am Rand sitzen und die KI in der Mitte. Wer recht hat, weiß ich nicht. Aber ich finde spannend, dass es dazu einen Gegenentwurf gibt. Und noch die Kritik Nummer 8, das Governance-Vakuum. Wenn die Hierarchie wegfällt, aber kein formales Governance-System sie ersetzt, konzentriert sich faktisch mehr Macht beim CEO. Also kann dann Jack Dorsey das Urteilsvermögen für tausende tägliche Entscheidungen aufbringen oder wird er dann selbst zum Bottleneck? Ja, das muss man auch alles ein bisschen anzweifeln. Okay, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Ich finde, der intellektuelle Kern ist schwer zu widerlegen. Also Hierarchie ist ein Informationsrouting-Problem. KI kann theoretisch einen Teil davon lösen. Die Lücke zwischen Vision und aktueller Realität bei Block ist aber, naja, noch unbestreitbar. Aber beides ist wahr. Also für euch den deutschen Mittelstand, also ist das in der, also, und das ist der Praxiswinkel, bedeutet das, der EU-Mittelstand, also im EU-Mittelstandssegment hat natürlich den größten Abstand zu diesem Modell. Remote-First-Kultur, maschinenlesbare Workflows, proprietäre Transaktionsarten. Das ist in einem typischen deutschen Mittelständler alles, sind alles Sonderfälle, nicht die Regel. Und genau da will ich jetzt andocken, weil die spannende Frage ist nicht, wie werde ich zu Block, sondern welche Prozessartefakte muss ich überhaupt erst schaffen, damit irgendwann mal so etwas wie ein World Model überhaupt entstehen könnte. Und oft reicht vorher eine viel bescheidenere Antwort, sage ich mal. Prozess, saubere Dokumentation plus ein paar Managed Agents, die wirklich repetitiven Koordinationsaufgaben übernehmen. Es ist kein Mini-AGI, aber es ist einfach guter, pragmatischer Mittelstand. Und das ist oft das, was wir wirklich brauchen. Und der Bogen, den ich schlagen will, Dorsey beschreibt im Grunde das organisationale Betriebssystem, in dem Managed Agents laufen würden. Also World Model entspricht dem persistenten Agent-Kontext. Intelligence Layer ist der Orchestrator und der DRI sind die Menschen, die die Agenten-Outputs kuratieren. Und das passt eins zu eins zu dem, was Slack und Nutanix gerade mit ihrem Agentic OS Pivot andeuten. Und das ist ein großer, konsistenter Trend. Und wenn ihr die News der Woche zusammennehmt, dann erkennt man, dass das eine starke Richtung, also dass die Richtung auf jeden Fall stimmt. Ne? Gut, jetzt möchte ich noch alles ein bisschen zusammennehmen. Jetzt wird's konkret. Was heißt das alles für euch, wenn ihr morgen wieder am Schreibtisch sitzt? Ich versuche jetzt mal so eine Art Praxis-Pitch. Was nehmen wir aus dem heutigen Podcast mit? Erstens, Cybersecurity neu denken. Und zwar auf allen Ebenen. Mythos zeigt 73% Erfolgsquote bei Capture the Flag. 3 von 10 vollständigen Netzwerkübernahmen in der TLO Simulation. Wer heute Pentest plant und KI-gestützte Angreifer nicht im Threat Model hat, der schließt die Haustür ab und lässt einfach das Fenster offen. Aber das ist nur der Anfang. Stellt euch auf eine massive Steigerung der Security-Budgets ein und behaltet im Hinterkopf, dass die Top-Labels aus dieser Bedrohungslage gerade ein hochlukratives neues Geschäftsmodell mit Early Access Lizenzen für Defender stricken und vergesst dabei auch nicht die wilden Zahlen und Ari Amodei ist ein Meister der PR-Panikmache. Aber auch wenn die grundsätzliche Gefahr real ist, müssen wir jetzt handeln. Ja. Zweitens, Agenten-Deployment wird zur Commodity, also 8 Cent pro Sessionstunde. Agent Ops wird zum eigenen Kompetenzfeld. Wer früh lernt, Agenten-Workflows zu designen, zu orchestrieren, zu debuggen, zu optimieren, der hat 2026 einen Vorsprung, der in den nächsten Jahren nicht mehr verlieren wird. Aber wie gesagt, passt bei den Managed Agents auf, DSGVO-Compliance. Und das ist eigentlich keine Option für Europa. Drittens, Advisory Mode sofort umsetzen. Wer Cloud Code im Coding-Workflow nutzt, sollte HiQ und Sonnet als Executor laufen lassen und Opus nur als Berater zuschalten. 6-mal günstiger als bei gleicher Qualität. Also 6-mal günstiger bei gleicher Qualität. Das ist kein Proof of Concept, das ist sozusagen ein Quick Win. Ja. Memory, viertens, Memory Engpass in die Planung einplanen. Wer 2026 oder 27 Serverprojekte kalkuliert, muss DRAM oder High Bandwidth Memory Lizenz, also Zeiten, Lieferzeiten und Preissteigerungen explizit einpreisen. Und die Endgeräte werden natürlich auch teuer, plus $500 beim Surface zum Beispiel. Und das ist sicher nur der Anfang. Das wird alles noch viel teurer werden. Fünftens, Office Stack evaluieren, Anthropic in Word ist echt. Und wer bisher mit Copilot gespielt hat, der kann jetzt das mit Anthropic vergleichen. Ich denke, das ist eine gute Alternative. Sechstens, europäische Data Center Frage ernst nehmen. Das Projekt wie Stargate auf Eis liegen zeigt, hier fallen gerade Entscheidungen, die Europas KI-Souveränität in den nächsten 2 bis 3 Jahren definieren werden. Wer in dem Feld unterwegs ist, sollte politische Entwicklungen aktiv tracken. Und siebtens, und das ist mein Lieblingspunkt für den Mittelstand, Dorsey als Spiegel, nicht als Blaupause. Kein Mittelständler wird Block werden, aber jeder Mittelständler sollte sich fragen, welche Prozessartefakte fehlen mir, bevor ich überhaupt einen Hauch von World Models, also bevor das entstehen könnte. Saubere Dokumentation, strukturierte Ticketsysteme, maschinenlesbare Workflows, das ist die Vorarbeit und die kann man heute eigentlich anfangen. Drei Thesen zur Verabschiedung, so zum Schluss meine drei Thesen, die ich diese Woche aus all den News ziehe, und wenn ihr nur drei Sätze davon behalten wollt, dann diese. Erstens, die Ära der Chatbots ist vorbei. Zeitalter der Agenten beginnt. Models, es kommen die neuen Models. Bud Mythos 5GLM 5.1 sind keine reinen Assistenzsysteme mehr, sind eigenständige Arbeiter. Und dass OpenAI ein faszinierendes Video, also Sora, einstellt und stattdessen ein Finanz-KI wie Hero zu kaufen, zeigt deutlich, der Markt belohnt keine coolen Spielereien mehr, belohnt Systeme, die echte B2B-Arbeiter ledigen. Die physikalische, also These Nummer 2, physikalische Realität bremst den Software-Hype. KI ist extrem hungrig nach Strom und Hardware, gigantische Milliardeninvestitionen oder die rasante steigenden Preise für Laptops, Rechenleistung sind zum knappen, teuren Gut, und für uns in Europa wird genau diese Infrastruktur zur absoluten Schicksalsfrage. Wenn wir hier nicht schleunigst massiv ausbauen, verlieren wir den Anschluss an die Agentenökonomie völlig. These Nummer 3, gesellschaftlicher Konsens über KI bröckelt massiv. Wenn 20% Junior Developer aus dem Markt gedrängt werden, wenn Google seine KI unsichtbar in jeden Browser-Tab zwingt, Tech-CEOs wie Jack Dorsey mal eben den Mittelstand, also das mittlere Management für tot erklären, dann kippt die Faszination der Leute in echten Kontrollverlust. Also wir dürfen diese Angst nicht ignorieren. Wir brauchen dringend eine ehrliche, schonungslose Debatte darüber, wie wir unsere Arbeitswelt umbauen. Ohne den blinden Hype, aber eben auch ohne blinde Panik. Und es liegt an uns, diese Diskussion in unseren Unternehmen und Netzwerken zu führen. So, das war's, die Solo-Folge am 16. April. Ich hoffe, es war nicht zu lange und auch nicht zu einseitig. Tatsächlich war ich alleine. Nächste Woche ist Christian wieder dabei. Keine Sorge, dann wird es wieder ein bisschen interaktiver. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder nicht gefallen hat, ist auch okay. Schreibt mir gerne LinkedIn, Mail, Podcast-Plattform, alles geht. Ich lese wirklich alles und ich freue mich über jedes Feedback. Gerade diesmal, weil so eine Solo-Folge für mich absolute Ausnahme ist und ich wissen will, wie euch dieser Deep Dive ohne unser Ping-Pong gefallen hat. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Empfehlt ihn weiter an Kollegen oder Freunde, die ihr mit KI-Themen in den Wahnsinn treiben wollt. Und dann haben wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt neugierig, bleibt skeptisch und lasst euch von all den Buzzwords nicht verrückt machen. Bis dann. Tschüss.